Nachdenkseiten. Die kritische Website. Britta Steinwachs. Abstruse Drehbücher schaffen mediale Zerrbilder. Verantwortlich Jens Berger. Britta Steinwachs über die Inszenierung einer Unterschicht in Fernsehsendungen des sogenannten Scripted Reality. Britta Steinwachs ist Soziologin und befasst sich ideologiekritisch mit popkulturellen Phänomenen. Das Interview führte Patrick Schreiner. Sie befassen sich in Ihrem Buch »Zwischen Pommesbude und Muskelbank« mit der Inszenierung der Unterschicht im Fernsehen. Was ist Scripted Reality und welche Rolle spielt sie bei eben dieser Inszenierung? Scripted Reality ist ein Sammelbegriff für eine in den vergangenen Jahren aufgekommene Vielzahl an Fernsehformaten, die pseudodokumentarische Techniken mit einer klar vorstrukturierten Erzählung verbinden. Viele kennen da sicher Sendungen wie »Mitten im Leben« oder »Familien im Brennpunkt«. Im Scripted Reality werden drehbuchbasierte Geschichten erzählt, die wie mitten aus dem alltäglichen Leben gegriffen wirken sollen. Dabei werden einerseits Techniken des Dokumentarfilms angewendet, wie zum Beispiel verwackeltes Filmen mit einer Handkamera. Auf diese Weise wird der Eindruck erweckt, es handele sich um authentische Szenen, bei denen nur die Kamera draufgehalten wird. Andererseits arbeiten diese Formate gezielt mit Laiendarstellerinnen und Laiendarsteller, deren Körper und Wohnort zum Spielball einer zwiespältigen Inszenierung zwischen fiktiver Konstruktion und lebensweltlicher Authentizität wird. All das, was sich mit dem klassisch-spezifischen Habitus der Darsteller und Darstellerinnen umreißen lässt, also zum Beispiel spezifisches Körperempfinden und Körpersprache sowie Kleidungsstil, wird damit als zentrales Gestaltungselement in den medialen Produktionsprozess integriert. Welche Funktion oder Rolle nimmt dieser klassenspezifische Habitus ein? Die in den Sendungen dargestellten Verhaltensweisen und Geschmäcker der Akteurinnen und Akteure sind keine zufälligen Besonderheiten einzelner Charaktere, sondern verweisen immer auch auf gesellschaftliche Strukturen. Dem Habitus kommt also eine symbolische Dimension zu. Wenn man einen unbekannten Menschen im Fernsehen sieht und dort gezeigt wird, wie er sich kleidet, spricht, artikuliert und so weiter, dann lässt sich daraus stets mehr als das direkt Gezeigte ablesen. Mit einem intuitiven Sinn erkennt das Publikum, oft auch unbewusst, meist sofort, welcher sozialen Klasse das Gegenüber angehört. Wenn im Fernsehen nun mit Hilfe von Laiendarsteller und Laiendarstellerinnen vermeintlich realistische Alltagsgeschichten erzählt werden, ergibt sich daraus die besondere Konstellation, dass sich hier der reale Habitus vom Menschen mit einer fiktiven Erzählung verwebt. Aus diesem Grund wirken die Figuren in ihrer halbrealen und halbfiktiven Körperlichkeit authentisch. Das ist auch ein Grund für den großen Erfolg dieser Formate. Welche Motivation haben Laiendarsteller, sich für solche Sendungen zur Verfügung zu stellen? Darüber lässt sich nur spekulieren. Die Medienwissenschaftlerin Martina Schügraf nahm im Rahmen ihrer Habilitation an einem Casting teil. Ihrer Einschätzung nach nehmen einige aus Neugierde teil, die meisten wollen sich aber ein Zubrot verdienen. Kommen wir zu dem von Ihnen genauer in den Blick genommenen Beispiel. Sie haben zwei Folgen der RTL-Sendung »Familien im Brennpunkt« detailliert untersucht. Was ist das Besondere an diesem Format und welche gesellschaftspolitische Aussage wird dort transportiert? Die Sendung »Familien im Brennpunkt« startete im August 2009 und war über Jahre hinweg quotenträchtig im täglichen Nachmittagsprogramm im Fernsehen zu sehen. Thematisch stehen vermeintlich familiäre Alltagsprobleme der deutschen Bevölkerung im Vordergrund. Die beiden 45-minütigen Sendungen, die ich untersucht habe, befassen sich speziell mit dem Leben der sogenannten Unterschicht. In den Sendungen werden gesellschaftlich wichtige Fragen verhandelt, die in einem Pro-Kontra-Aufbau dramaturgisch auf einen Höhepunkt zulaufen. Die Charaktere der dargestellten Familien werden dabei so inszeniert, dass sie sich stets so verhalten, wie es den bürgerlichen Konventionen zuwiderläuft. Abstruse Drehbücher schaffen mediale Zerrbilder von einer verrohten und vom normativen gesellschaftlichen Diskurs abgekoppelten Unterschicht. Dieses Zerrbild lebt von Stereotypen und plakativen Darstellungen der Unterschichtscharaktere, die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten abgrundtief hassen, es peinlich finden, Spaß am Lernen zu haben und das knappe Geld für Muskelbänke, Zigaretten und Pommes frites ausgeben. Interessant ist, dass diese Schicksale dann konsequent in einer institutionellen Disziplinierung münden. Ob Gericht, Jobcenter oder Jugendamt, den handelnden Personen wird dank der richtenden staatlichen Intervention doch noch klar, wie der sozial erwünschte Weg auszusehen hat, nämlich in der Anpassung an bürgerliche Werte, zum Beispiel in Form einer Schul- oder Berufsausbildung. Ein Einzelfall ist das aber nicht. Expertinnen und Experten, die den Menschen erklären, wie sie im Neoliberalismus zu leben haben, gibt es viele. Denken wir an die massenhafte Ratgeberliteratur, entsprechende Trainings oder Coachings, Zeitschriftenartikel, Filmchen auf YouTube, Therapeutinnen und Therapeuten. Was ist in dieser Hinsicht das Spezifische an den Expertinnen und Experten in der von Ihnen untersuchten Sendung? Es ist richtig, dass die Sendungen Teil eines gesamtgesellschaftlichen Diskurses um erwünschte Normalität in der Leistungsgesellschaft sind. Das Besondere an diesem und anderen unterhaltungsorientierten Formaten ist, dass das disziplinierende Moment hier im Gegensatz zu den genannten Beispielen im Mantel des niedrigschwelligen Massenunterhaltungsangebots daherkommt und somit eine andere Wirkmacht entfalten kann. Hier werden auch keine expliziten, zukunftsweisenden Ratschläge, Tipps oder Trainings vermittelt, sondern es wird vielmehr der Eindruck erweckt, eine bereits so alltäglich stattfindende Realität abzubilden. Damit spricht dieses Format nicht wie die Ratgeberliteratur ein Publikum an, welches aktiv seinen Erfolg steigern will, sondern wendet sich an eine breite Masse zu Hause auf dem Fernsehsessel. Hier geht es weniger um eine Aneignung des herrschenden Wissens zur Selbstoptimierung. Zuschauerinnen und Zuschauer werden in den Sendungen mit dem Scheitern fremder Menschen konfrontiert. Dadurch werden soziale Ängste davor geschürt, selbst gesellschaftlich geächtet zu werden, weil man sich nicht genug an die Regeln und Anforderungen der Gesellschaft angepasst hat. Welcher Zusammenhang besteht zwischen solchen TV-Sendungen und der Debatte um eine angebliche Unterschicht, wie sie Anfang der 2000er Jahre begann? Die medial erzählten Geschichten im Unterhaltungs-TV sind ein wirkmächtiger Bestandteil eines gesamtgesellschaftlichen Diskurses um soziale Ungleichheit, wie er in der breiten gesellschaftlichen Debatte um die neue Unterschicht aufkam. Die Sendungen stellen massenwirksam und niedrigschwellig gesellschaftliche Fragen an die kapitalistische Leistungsgesellschaft und beantworten sie quasi beiläufig. Die Unterschicht hat nach dieser Lesart ihr Recht auf gesellschaftliche Teilhabe verwirkt, da sie nicht bereit sei, sich geltenden Normen und Werten unterzuordnen. Soziale Ungleichheit erscheint so als gerecht und selbstverschuldet. Sie nehmen also einen Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und der Debatte um eine neue Führungsschicht an. Worin besteht dieser Zusammenhang? Führt er dazu, dass in Sendungen wie Familien im Brennpunkt auch soziale Ungleichheit thematisiert wird? Die Debatte um die neue Unterschicht basiert auf der gesellschaftlichen Verhandlung der Frage nach sozialer Gerechtigkeit. Im Kern der Debatte steht ja die Annahme, dass sich die sogenannte Unterschicht auf Kosten der Allgemeinheit ein schönes Leben mache und von sich aus überhaupt kein Interesse daran habe, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Ihre politische Brisanz entfaltet diese Annahme jedoch erst dann, wenn sie in den moralischen Kontext der Leistungsgerechtigkeit eingebettet wird. Also nach dem Motto: Warum darf der sich auf unsere Kosten einen schönen Lenz machen, während wir hart Arbeitenden dafür jeden Tag schuften gehen müssen? Die soziale Ungleichheit ist also der Nährboden für diese klassendiskriminierende Debatte, weil das medial gezeichnete Bild der faulen Unterschicht mit herrschenden Gerechtigkeitsvorstellungen in der Leistungsgesellschaft radikal bricht. Mediale Figuren wie die Unterschichtsfamilien im Script-Reality-TV verkörpern also, dass nach dieser Lesart ohne Gegenleistung ganz bewusst die soziale Fürsorge der Allgemeinheit ausgenutzt werde. Insofern behandeln natürlich auch Sendungen wie Familien im Brennpunkt die Frage der sozialen Ungleichheit und deren Legitimität. Können Sie ein Beispiel dafür nennen, wie diese Unterschichtendebatte in Familien im Brennpunkt nachwirkt? Man kann etwa die absurde TV-Erzählung um einen Vater nennen, der seinem Sohn heimlich das durch Nachhilfestunden hart erarbeitete Geld klaut, um sich selbst einen Stadionbesuch beim Lieblingsfußballverein 1. FC Köln zu gönnen. Das lässt sich nicht vom soziopolitischen Kontext der Unterschichtsdebatte loslösen. Man muss dies vielmehr als Bestandteil und Fortführung eben dieser Debatte begreifen. Der Unterschichtsvater verwehrt seinem Sohn bewusst die Bildung und sabotiert ihn sogar dabei, sich aktiv dieser Ressource selbst zu ermächtigen. Er repräsentiert den Prototypen passiver Hartz-IV-Empfänger und Empfängerinnen, die sich vermeintlich in der sozialen Hängematte ausruhen und kein Interesse daran hätten, sich anzupassen. Mehr noch, der egoistische Unterschichtsproll wird zum Integrationshindernis für die gesamte Gesellschaft stilisiert. Die Allgemeinheit hat demnach die Aufgabe, ihre Kinder vor den Verfehlungen der abgekoppelten Unterschichtkultur zu schützen. Diese Interpretation untermauert klassendiskriminierende Aussagen wie etwa die Äußerung des ehemaligen Gesundheitsministers Daniel Bahr, wonach in Deutschland die Falschen die Kinder bekämen, nämlich die sozial Schwachen. Gibt es Untersuchungen über das Publikum? Wer schaut solche Sendungen an und wie werden die darin vermittelten Ideologien letztlich wahrgenommen? Es gibt einige Studien, die sich mit der Wirkung von Scripted-Reality-Sendungen auf Kinder und Jugendliche auseinandersetzen. Darin zeigt sich, dass eine große Mehrheit das Gesehene für real oder zumindest realistisch hält. Darüber, wie sich das Publikum dieser Sendungen genau zusammensetzt, gibt es keine Untersuchungen. Laut den Angaben einer Produktionsfirma lockten aber alleine ihre eigenen Scripted-Reality-Formate im Jahr 2014 täglich rund 15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme. Patrick Schreiner lebt und arbeitet als hauptamtlicher Gewerkschafter in Hannover. Er schreibt regelmäßig für die Nachdenkseiten zu wirtschafts-, sozial- und verteilungspolitischen Themen. Britta Steinwachs, zwischen Pommesbude und Muskelbank – die mediale Inszenierung der Unterschicht, erschienen im Dezember 2015 bei Edition Assemblage. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und SoundCloud hören und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe.